Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Michael Röhl am Mikrofon.
Mein Auto hat sehr viel PS und mehr Zylinder als ein Zirkusdirektorenfachgeschäft. Ich lieb es mehr, als ich die Mutter lieb, wie schön, dass es dich gibt. Du, 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 du. Mein Auto ist mein Glück allein. Die Innenraumverkleidung ist aus Ebenholz und Elfenbein. Ich lieb es mehr, als ich die Gattin lieb. Wie schön, dass es dich gibt.
Ja, die Gruppe Basta und das besondere Verhältnis, in dem Fall der Männer, zum Auto. Diese besondere Liebe über Geschlechter und Generationen hinweg steht heute im Mittelpunkt der Lebenszeit. Doch die Beziehung zum Auto hat Risse bekommen, nicht erst seit dem Abgasskandal. Der Klimawandel und seine Folgen lassen viele mit einem schlechten Gewissen zurück, wenn sie morgens ins Auto steigen, statt in Bus und Bahn bzw. aufs Fahrrad. Und auch die Lust am schnellen Fahren ist heutzutage immer verbunden mit dem inneren Zeigefinger, was wieder das für Folgen hat für Umwelt und Klima. Und derjenige, bei dem der Motorsound seines Wagens Begeisterung auslöst, der muss sich hier jetzt mit dem Surren eines Elektromotors auseinandersetzen. Und dann ist da noch die großstädtische Jugend, für die Führerschein und das Besitzen eines Autos schon lange kein erstrebenswertes Ziel mehr ist. Maximal Carsharing ist angesagt. Wird also das Auto und die Liebe zu ihm immer mehr zum Auslaufmodell, das langsam aber sicher gerade aus den Städten verbannt werden soll. Darüber wollen wir reden heute in der Lebenszeit und Sie können sich beteiligen, können kostenfrei anrufen 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Panayota Petridou ist da. Guten Morgen, Frau Petridou.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Autofan, Verkaufsleiterin und TV-Moderatorin der erfolgreichen Vox-Sendereihe Biete Rostlaube, Suche Traumauto. Professor Stefan Bratzel ist da, Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und aus Stuttgart zugeschaltet ist Dirk Gulde, Redakteur bei der Autozeitschrift Auto, Motor und Sport.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Petridou, Autofan, so werden Sie dargestellt, Autoexpertin, erfolgreiche Verkaufsleiterin, jetzt auch noch das TV-Paket mit dazu, Biete Rostlaube, Suche Traumauto. Was bedeutet das Auto für Sie? Was für ein Verhältnis haben Sie zum Auto?
Ich glaube, ich habe das innigste Verhältnis, was man zu einem Auto haben kann, weil ich, glaube ich, die personifizierte Autoverkäuferin bin. Ich werde natürlich den ganzen Tag damit konfrontiert und glaube auch, dass ich die bekannteste Autoverkäuferin in Deutschland bin. So viele gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Und ich habe eine wahnsinnige Ahnung, eine Affinität natürlich zu meinem Automobil und ich liebe meine Autos. Wir haben zu Hause 3 Stück und von allem etwas, kann ich sagen. Und wenn ich könnte, würde ich sogar noch mehr, auch wenn ich jetzt leider einen ökologischen Fußabdruck hier ein bisschen absetze, aber es ist bei mir wahrscheinlich eine Berufskrankheit.
Wie kommt's? Sie haben ja früher auch, habe ich gelesen, durchaus auch andere Dinge verkauft, in Anführungszeichen, waren da auch im Vertrieb tätig. Warum gerade das Auto?
Ehrlicherweise hat eine Wette mich zu den Autos gebracht. Mein damaliger Freund hat einen Job gesucht und dann gab es eine Anzeige, die hieß Mini sucht außergewöhnliche Verkäufer. Und dann habe ich gesagt, ach guck mal, die suchen mich, verkaufen kann ich. Und dann ging es los und dann war es eigentlich eine Wette. Ich habe mich dort beworben und die haben mich genommen. Das ist jetzt 15 Jahre her. Zwischenzeitlich war ich über mehrere Jahre die beste Autoverkäuferin in Deutschland. Und da ich das ziemlich gut kann, Autos verkaufen, ist das jetzt meine Berufung geworden.
War das schon immer so, diese Liebe, sage ich jetzt mal, zum Auto oder hat sich das dann auch erst entwickelt?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Für mich war es sehr schwierig. Ich war weder technikaffin, noch haben mich Autos jemals vorher interessiert. Sie sind an mir vorbeigefahren und ich habe sie als Fahrmittel immer gesehen. Und das kam aber alles wirklich bei Learning by Doing, wie man so schön sagt. Ich habe mich mit der Materie befasst und man muss sich natürlich auch mit seinem Produkt identifizieren. Und das konnte ich dann mit den kleinen Minis auch sehr gut, weil die sind ja auch so klein, schnell, sehen gut aus. Ich habe gesagt, genau wie ich.
Freitagvormittag rund um Köln, Staugebiet. Sind Sie ganz entspannt mit dem ÖPNV heute angereist oder war es dann doch das geliebte Auto?
Es war heute Morgen mein geliebtes Auto. Ich komme hier aus Düsseldorf. Da nehme ich natürlich das Auto. Für längere Strecken gehe ich aber auch gerne auf die Bahn zurück. Das muss ich ehrlich sagen, weil das einfach bequemer ist. Und man muss natürlich auch ein bisschen mal gucken, dass man nicht jede Strecke, die man machen muss, mit dem Auto übernimmt.
Also ökologischer Fußabdruck spielt schon auch eine Rolle. Werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Mhm. Herr Bratzel, heute Morgen ÖPNV. Sie kommen aus Bergisch Gladbach, eigentlich gar nicht so weit. Aber für die, die sich ein bisschen in Köln auskennen, bedeutet das über die Rheinbrücken. Und Rheinbrücken heißt immer rund um Köln herum Stau. ÖPNV oder dann doch auch das Auto?
Ja, ich bin tatsächlich mit dem Auto angereist. Das war von meinem Zuhause zum Deutschlandfunk am schnellsten mit deutlichem Abstand. Und so war ich in einer halben Stunde hier. Bin mit dem Elektroauto angefahren. Und das habe ich über Nacht noch kurz aufgeladen, war aber gar nicht nötig, weil es ist nicht so weit. Und dann war ich relativ zügig heute Morgen hier.
Ist dann damit, wenn man sagt Elektroauto, automatisch das schlechte Gewissen beiseite geräumt oder ist das schon doch auch noch da?
Nein, also man muss ein bisschen sozusagen aufgeklärt sein. Elektroautos sind nicht per se gut, so wie auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht per se böse sind. Aber es schwingt natürlich immer ein Stück weit mit, dass man überlegt, was ist denn tatsächlich der ökologische Fußabdruck des Verkehrsmittels, das man hauptsächlich nutzt. Darüber, gut, mache ich mir auch beruflich Gedanken. Insofern schwingt das immer ein bisschen
deswegen
mit.
Haben wir Sie eingeladen. Panayota Petridou hat eben gesagt, da ist was gewachsen, da ist eine Liebe entstanden. Wie ist es bei Ihnen? Sie arbeiten wissenschaftlich, beruflich auch rund um das Thema Auto. Das ist so Ihr absolutes Schwerpunktthema. Heißt das auch, es gibt auch eine absolute emotionale Bindung dann auch zum Auto?
Ja, bei mir ist es nicht eine sehr große emotionale Bindung. Ich habe eher ein, wenn man so will, eher rationaleres Verhältnis ja, zu dem Auto. Ich kam auch, wenn man so will, eher zufällig zu dem Thema Automobil, eher aus einer verkehrspolitischen Sicht. Und von ganz früh, wenn man das auf umwelt- und verkehrspolitischer Sicht sieht, hat das Auto natürlich nicht nur positive Seiten und am stärksten, wenn man so will, wurde das ganz zu Beginn, als ich meine Diplomarbeit über die Verkehrspolitik in Los Angeles schrieb. Und dann hatte ich mir gleichsam quasi einen Jugendtraum dort erfüllt in Los Angeles. Ich wollte am Hollywood-Zeichen, am Hafen Hollywood ein paar Klimmzüge machen. Und als ich da am Hollywood-Zeichen von, am Hafen des Hollywood-Zeichens hing und über die Stadt sieh, als damals noch eine Riesenglocke mit Smog hing und die Riesenstaus da sieh, dann habe ich verstanden, so wird das mit der Automobilität nicht wirklich weitergehen. Und insofern habe ich immer so ein recht zwiespältiges Verhältnis zum Auto. Ich fahre gern Auto, aber ich sehe auch die negativen Seiten der Automobilität.
Herr Gulde, es gibt viele Möglichkeiten, als Journalist zu arbeiten. Sie arbeiten bei Auto, Motor und Sport, bei der Motorpresse in Stuttgart. Wie kam es bei Ihnen dazu, dass Sie gesagt haben, also alles das, was so rund ums Auto ist, das fasziniert mich, das interessiert mich?
Gute Frage. Also mein Vater hat mich da, glaube ich, ein bisschen infiziert. Er hat früher schon die Automotoren Sport immer gekauft und hat die mitgebracht. Und ich habe sie ihm dann erstmal aus den Händen gerissen und musste sie erstmal selber lesen, bevor er sie dann von mir zurückbekommen hat. Also so ein bisschen von Kind auf hat sich das bei mir eigentlich schon entwickelt.
Und heute, wie ist es heute? Ist diese Faszination geblieben oder würden Sie heute sagen, das ist dann doch am Ende ein ambivalentes Verhältnis heute?
Also die Faszination für Autos und für Technik und für Design ist schon geblieben. Aber ich wohne inzwischen mitten in Stuttgart und da gibt es eben ganz, ganz viele Verkehrssituationen, in denen das Auto nicht optimal ist. Also ich fahre ganz viel mit der S-Bahn, habe auch eine Monatskarte. Also ich setze das Auto heute schon anders ein als früher, als ich noch in einer ländlicheren Ecke gewohnt habe.
Manchmal ist es ja das Elternhaus, dass da was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Frau Petridou, Auto, Griechen. Spielt das eine Rolle oder ist das eher so tatsächlich nur Alltagsgegenstand, Nutzgegenstand?
Definitiv kann ich das sagen, dass, also wenn ich jetzt nur auf meine Familie zurückgehe, ist Auto ein Fortbewegungsmittel und auch das Einzige, was meine Familie als solches auch nutzt. Also meine Mutter fährt ganz schlecht Bahn. Ich muss ja, also wenn sie mal mit der Bahn nach Düsseldorf kommt aus Essen, weil sie fährt keine Autobahn mehr, sie musste also mal mit der Bahn fahren. Das ist ganz toll, weil sie einfach die Leute anspricht und sie kann nicht so gut lesen und sich sofort bewegt. Aber es ist immer ein Drama, wenn sie mit der Bahn kommt. Also ich muss sie meistens abholen. Und für sie ist das Auto aber nur ein Fortbewegungsmittel. Also Dellen und Kratzer waren damals, als wir uns das Auto teilen mussten, kann ich Ihnen sagen, ein Drama, weil sie hat so viele Beulen in dieses Auto gefahren. Es sah sehr katastrophal aus, aber es hat niemanden interessiert bei uns in der Familie, weil Hauptsache es fuhr. Und so bin ich ein bisschen aufgewachsen, dass es eigentlich immer als ja weder Statussymbol war, sondern wirklich ein Fortbewegungsmittel, quasi der moderne Esel.
Was macht denn für Sie die Faszination aus, Auto? Ist es das Design? Hat es auch was mit Sound zu tun? Ist es diese Freiheit, da steht ein Teil, ich kann reinsteigen und kann wohin auch immer fahren?
Ja, also jeder, der einen Führerschein gemacht hat, weiß eigentlich, wie es war, als er dann seinen Führerschein hatte. Und ich glaube, an dem Tag, wo ich meinen Führerschein hatte, war ich so stolz, weil ich so erwachsen geworden bin und endlich zu dieser Fahrgemeinschaft dazugehörte. Ich war auf einmal ein Teil des Verkehrs und dachte, jetzt kann ich auch in ein Auto steigen. Also ein bisschen was hat es erwachsen mit mir gemacht, weil ich erinnere mich an den Tag sehr gut. Und ich glaube, hier in Deutschland hat das Auto einen speziellen Wert auch, weil ich kann natürlich dadurch, dass ich in zwei Kulturen groß geworden bin, sehe ich, wie das Auto in Griechenland zum Beispiel genutzt und geschätzt wird und wie es in Deutschland ist. Und in Deutschland ist es ja wirklich, das Auto wird gehegt und gepflegt, es wird samstags immer noch gewaschen, es wird über das Auto gesprochen und ich glaube, es vergeht auch keinen Tag, wo nicht irgendeiner mal irgendetwas übers Auto erzählt. Ob Autofahrer im Verkehr oder das neue Auto vom Nachbarn oder irgendwas autotechnisches im Fernsehen kommt.
Also Sie würden schon sagen, die Deutschen und wir Deutschen haben da ein besonderes Verhältnis dazu. Es ist so eine Art Kultobjekt oder was? Ist es eine Art große Liebe, die Deutschen mit dem Auto verbinden?
Da ich jetzt 15 Jahre aktiv Autos verkaufe, kann ich das definitiv sagen, dass ein Auto einen sehr großen Stellenwert hat, auch immer noch Status ist für viele Leute. Und man merkt es auch an, wir haben natürlich die schönsten Autos in Deutschland, also die Deutschen bauen für mich die allerbesten Autos, das kann ich immer noch so sagen. Und ich bin auch ein Fan deutscher Automarken, das darf ich auch so sagen, ist ja auch mein Geschmack. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das Auto für uns einen sehr, sehr großen Stellenwert hat.
Herr Bratzel, wann war denn sozusagen die Hochzeit des Autos? Muss man da in die 50er, 60er Jahre zurückgehen, wo man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wie viel verbraucht dieses Teil und richtet es irgendwas mit unserer Umwelt, mit unserem Klima an? Jeder wollte eins haben. Es war natürlich auch die Zeit so des wirtschaftlichen Aufschwungs, wo auf einmal sich dann auch die breite Masse auch Autos leisten konnte. War das die Hochzeit des Autos?
Ja, ich meine, wie Sie richtig sozusagen angesetzt haben, das Auto war immer auch schon sozusagen ein Symbol von wirtschaftlichem Wohlstand. Man sozusagen kann durchaus formulieren, dass Deutschland quasi stark geworden ist, parallel mit dem Auto. Und sozusagen die Familien sozusagen haben auch relativ früh dann versucht, eben, wenn sie zu wirtschaftlichem Wohlstand nach dem Krieg gekommen sind, eben ein passendes Auto zu wählen. Und interessanterweise war ja das ja nach dem Krieg auch so, dass quasi den Status, den man hatte, Bildungsstand, sozusagen, hing auch eng mit der Wahl des Autos zusammen. Es ist ja nicht wie heute, dass sich quasi jeder, ob Arbeiter oder sozusagen, wenn man an der Kasse steht, kann man sich einen Premiumwagen fast schon leisten. Das war ja damals nicht der Fall. Das heißt, der Status und Wahl des Fahrzeugs hing eng miteinander zusammen, sodass man auch ablesen konnte, oje, der fährt Volkswagen, ist also eher Arbeiter Schicht und der fährt Mercedes, ist also eher der Direktor.
Frau Petridou, Sie haben eben gesagt, Statussymbol, gilt das für Frauen und Männer gleichermaßen? Oder ist es immer noch so ein männliches Phänomen, dass man damit zeigen kann, was man so im Leben geleistet hat und vielleicht noch vorhat zu leisten?
Also es ist nicht mehr so stark, wie es vor in den letzten Jahren war, das kann ich sagen. Allerdings ist unsere weibliche Kundenklientel gewachsen sogar. Und warum auch nicht? Also es ist, meine Kunden sind teils. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass es Männer sind, die Autos kaufen. Frauen sind genauso technikaffin, interessieren sich genauso für Modelle, Entscheidungen, treffen selbst ihre Entscheidungen. Also da ist auch sehr viel Background-Wissen gewachsen. Also früher musste man doch mehr beraten. Heute wissen die Leute natürlich online viel mehr über die Fahrzeuge als teilweise wir Verkäufer, was meine Kunden manchmal alles in einem Forum oder irgendwo gelesen haben und wissen, wann welche Ausstattung neu kommt. Also da schlackere ich selber mit den Ohren, wie viel Informationsfluss mittlerweile möglich ist, sich zu informieren.
Herr Gulde, die Deutschen, ein besonderes Verhältnis zum Auto, würden Sie das auch so unterschreiben, bis in die heutige Zeit hinein?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem, wenn man sich auch die Verkaufszahlen anguckt, die sind in den letzten Jahren immer noch leicht gestiegen und ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Abgesang, der aufs Auto momentan ja zu dem angestimmt wird, dass der mit der Realität schon so viel zu tun hat. Also wenn ich mir angucke, ja, es gibt zwar immer mehr Alternativen, aber die reine Anzahl an Autos, die auf der Straße ist, ist halt eher immer noch leicht zunehmend. Und deswegen habe ich da schon das Gefühl, dass es noch in die Richtung geht.
Was macht denn aus Ihrer Sicht die Faszination Auto aus? Dass wir sagen als Deutsche, das ist für uns ein ganz besonderes, ich habe immer gesagt, Kultobjekt.
Also ich glaube schon auch, dass es was mit dem wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, dass man sich jetzt plötzlich was leisten konnte, dass man auch die Freiheit erfahren konnte, die Freiheit mit dem Auto zu jeder Tages- und Nachtzeit an jede beliebige Stelle in Europa, zumindest wenn ich kein Schiff brauche, fahren zu können. Diese totale Freiheit, die eben ein anderes Verkehrsmittel, wo ich immer abhängig bin, die nicht bieten können. Und deswegen das Auto als Inbegriff für die Freiheit ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Ding.
Aber Herr Gulde, endet diese Freiheit heutzutage nicht im nächsten Stau und der kommt eigentlich relativ schnell?
Doch, absolut. Und wir haben auch unsere Leser immer wieder befragt, was sie denn am Autofahren am meisten stört. Und da kommt der Stau mit großem Abstand auf Platz 1. Also ich glaube, 85% unserer Leser finden den Stau am störendsten am Autofahren überhaupt.
Kann man sich vorstellen. Unser erster Hörer ist am Telefon Michael Obersäuder aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen, ja.
Hallo, grüße Sie.
Ich wohne zwar jetzt in München, stamme aber ursprünglich vom Lande.
Ja.
Und für mich ist das Auto eigentlich nur ein Zweckmittel, weil ich habe halt noch Beziehungen zum Land und da gibt es wenig Alternativen. Aber wenn ich in München bin, fahre ich ausschließlich öffentlich oder Fahrrad.
Das heißt, wir müssen da auch nochmal, und das machen wir gerne und nehmen wir auch als Anregung auf, Herr Obersäuder, nochmal uns ein bisschen Stadt-Land auch anschauen. Herr Bratzel, heißt dieses Fragezeichen, was wir hinter das Stichwort Auto stellen, heißt das vor allen Dingen, wir stellen dieses und setzen dieses Fragezeichen in den Ballungsräumen, in den Großstädten und weniger auf dem Land?
Ja, definitiv. Also alle Befragungen zeigen, natürlich ist das Auto auf dem Land im Moment noch praktisch unersetzbar. Jeder, der auf dem Land wohnt oder im ländlichen Bereich, ist auf ein Auto angewiesen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die kommt aber auch immer stärker, dass wir erkennen, dass in Metropolen Grenzen des Wachstums des motorisierten Individualverkehrs langsam erreicht sind. Und dieser Gegensatz, mit diesem Gegensatz, da muss man jetzt spielen, weil viele wohnen ja noch tatsächlich außerhalb, pendeln. München ist ein gutes Beispiel. Müssen in die Stadt hinein pendeln. Und dann ist die Frage, ja, was macht man denn, wenn morgens riesige Mengen von Fahrzeugen da reinpendeln und die Aufnahmekapazität der Straßen, Parkplätze ist erschöpft. Und diese Situation haben wir nicht nur in Deutschland, die haben wir in vielen anderen Ländern. Und deswegen müssen wir uns über Alternativen zum Auto in Metropolenregionen unterhalten, weil dort sozusagen dieses Versprechen von individueller Freiheit, dass ich dorthin komme, wo ich möchte, möglichst schnell mit dem Auto immer weniger erfüllt wird.
Macht es das schwieriger, Frau Petridou, Autos zu verkaufen, wenn man so an die nicht mehr vorhandene Freiheit denkt, weil der nächste Stau, wie ich eben schon mal gesagt habe, relativ schnell auf einen wartet?
Bisher hat mir noch keiner einen Kaufvertrag verwiegen, weil er im Stau stand oder gesagt hat, ich möchte jetzt doch nicht kaufen, weil es war schon wieder grausig heute Morgen auf der A3. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz so wiedergeben, aus einem aktiven Verkauf. Ich verkaufe immer noch sehr viele Autos und meine Kollegen auch. Und man merkt mal schon einen Ruck. Ich glaube 2009 war es, da ging es nicht so gut. Da war ein bisschen Krise. Aber ansonsten haben wir jedes Jahr mehr Autos verkauft als das Jahr davor. Natürlich vielleicht andere auch, weniger Diesel, mehr Benziner, ja. Und natürlich steigt auch wahnsinnig die Frage nach E-Mobilität und Hybridfahrzeugen.
Mhm. Wir werden nach den Nachrichten ausführlicher darüber reden. Mehrere Stichworte haben wir schon angesprochen. Das Thema Ballungsräume, Stau, Klimawandel. Wir müssen reden über E-Mobilität. Sie haben es gerade auch aufgegriffen. Und natürlich Carsharing. Und da müssen wir auch mal in die Generationen hineinschauen. Vielleicht können Sie nachher auch erzählen, wie das mit der jungen Generation ist. Ob es da doch eher eine Zurückhaltung gibt, was das Kaufen des Autos betrifft. In Zeiten von Carsharing und E-Mobilität endet die große Liebe zum Auto. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Die Ausgabe der Lebenszeit Lebenszeit. Ein Auto kann man nicht behandeln wie einen Menschen. Ein Auto braucht Liebe. Dieses Zitat soll stammen von Walter Röhrl. Ein Hörer hat es uns geschickt. Wir reden heute über das Verhältnis der Deutschen, über unser Verhältnis zum Auto und wie sich dieses Verhältnis möglicherweise verändert und verändert hat angesichts von Klimawandel und bevorstehender E-Mobilität. Am Mikrofon weiterhin Michael Röhrl.
Ich schmeiß mein Auto auf den Müll und fahre lebenslänglich Rad und fahre Bus. Mit meinem Auto mach ich Schluss. Ich schmeiß mein Auto auf den Müll. Irgendwann, dann hat die liebe Seele Ruh. Und alle Leute schauen mir staunend dabei zu. Ich schmeiß mein Auto auf den Müll und fahre lebenslänglich Rad, fahre Bus. Mit meinem Auto mach ich Schluss. Irgendwann.
Die Gruppe Weißgeist, gehören Sie auch zu denen, die die Beziehung zu Ihrem Auto für beendet erklären und lieber auf Fahrrad, Bus oder Bahn umsteigen? In Zeiten von Carsharing und E-Mobilität endet die große Liebe zum Auto. Unser Thema bis 11:30 in der Lebenszeit und Sie können gerne anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste, falls Sie jetzt zugeschaltet haben, Panayota Petridou ist bei uns. Sie ist Autofan, Verkaufsleiterin und TV-Moderatorin der Vox-Reihe Biete, Rostlaube, Suche, Traumauto. Professor Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, Autoexperte. Und aus Stuttgart zugeschaltet Dirk Gulde, Redakteur bei der Autozeitschrift Auto, Motor und Sport. Herr Bratzel, gibt es heute eine Ambivalenz? Gibt es heute ein schlechtes Gewissen, wenn wir auf das Auto schauen, bei all dem, was wir bisher schon so über Kultobjekt und Leidenschaft der Deutschen gehört haben?
Ja, es gibt sicherlich das Thema Umwelt, das im Wahrnehmungsraum der Bevölkerung wichtiger geworden ist. Aber ich würde bei weitem noch nicht sagen, dass das zentrale Argument ist. Im Vordergrund steht immer noch die Frage, komme ich mit meinem Auto tatsächlich dorthin, wo ich hinkommen möchte? Das Thema der Mobilitätszeit, wie lange brauche ich von A nach B und danach werden Verkehrsmittel gewählt, das steht sicherlich im Vordergrund. Und was vorhin ein Stück weit angeklungen ist, wenn ich sozusagen im Stau stehe, wenn ich keinen Parkplatz finde, dann sind es wesentliche Argumente, die dann doch ab und zu dazu führen, dass man das Auto stehen lässt. Und das wird nun eben gerade in Metropolen stärker. Und deswegen haben wir schon eine Tendenz dazu, dass gerade die, die in Städten leben, auch auf Alternativen zurückgreifen können. Und da ist das Auto manchmal eben nicht mehr notwendig. Gerade bei der jüngeren Generation werden wir noch ansprechen, da fehlt dann auch das Geld. Und dann sieht man auch nicht die Notwendigkeit, dass man unbedingt ein Auto haben muss, weil man kann sich ja eins leihen, wenn man das braucht.
Frau Petridou, gerade heute sind wieder die Jungen auf der Straße, Fridays for Future. Können Sie sich als Verkaufsleiterin, als jemand, der natürlich mit dem Auto und auch seiner Schlagfertigkeit natürlich auch Bekanntheit auch erreicht, können Sie sich dieses Fragezeichen bezüglich des Autos leisten? Also machen Sie sich Gedanken darüber, ob das mit Klimaschutz, Umwelt und so weiter in Einklang zu bringen ist?
Ja, grundsätzlich. Natürlich, es geht nicht nur das Thema Auto, wo ich mir Gedanken drüber mache, sondern ich glaube, das ist ein Teil, wo wir unseren Beitrag zu leisten können. Ich mache mir, ich habe keine Angst um das Auto, um die Zukunft des Automobils, das wirklich nicht. Ich genieße einfach die Optionen, die einem um das Automobil herum gegeben werden. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Auto effektiv nutzen kann. Und man muss das Auto in vielen Bereichen nicht mehr so nutzen, wie man es früher gekonnt musste. Es gibt sehr viele Alternativen. Wir sind viel mobiler. Es gibt mittlerweile von E-Roller bis Scooter, also Bus und Bahn, ein hervorragendes Netz, was wir hier haben. Die Infrastruktur ist in keinem Land so gut, glaube ich, gegeben wie bei uns, so wie ich es in meinem Leben schon irgendwie erlebt habe. Und ich kann Ihnen sagen, man muss einfach nur ein bisschen offener vielleicht dafür sein, diese Möglichkeiten einfach anzunehmen.
Nun haben Sie sich eben geoutet als Autofan deutscher Automarken. Da kommt ja sofort auch relativ schnell dann der Vorwurf, die haben da was verpasst, die sind nicht weit genug. Die hätten wesentlich, wenn man so auf die Konkurrenz durchaus in Richtung China oder so weiter schaut, die hätten durchaus auch viel weiter sein müssen. Ist das was Sie auch von Kunden auch immer wieder mal auch zu hören bekommen? Oder ist da eher Zurückhaltung angesagt?
Das höre ich auch von Kunden, das ist auch meine Meinung. Ich bin natürlich selber am Puls der Zeit. Wir haben selber natürlich uns schon gefragt, mein Gott, wann steigen wir auf diesen Ast endlich mal mit auf? Warum sind wir so zögerlich? Aber wir haben natürlich auch andere Richtlinien, wir haben eine andere EU-Form, wir haben ein anderes Staatskonstrukt, was natürlich längere Wege hat als in anderen Ländern. Und das ist, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen deutsch, erstmal zu gucken, was ist denn da in Europa, auf der Welt vielleicht, um jetzt nicht zu viele Vorurteile zu schüren. Aber tatsächlich haben wir so ein bisschen Holzbein. Was wir nachziehen in dieser Geschichte.
Herr Gulde, nun hängt ja nicht nur derjenige, der Autos verkauft, davon ab, dass die Menschen Autos faszinierend finden. Auch wenn man bei einer Autozeitung arbeitet, ist das ganz wichtig. Wie erleben Sie das? Gibt es eine Veränderung? Gibt es eine Zurückhaltung, was die Leserschaft betrifft? Oder hat eine Zeitschrift wie zum Beispiel Auto, Motor und Sport da überhaupt keine Probleme mit?
Also, dass wir keine Probleme damit haben, kann ich jetzt auch nicht behaupten. Wir haben prinzipiell, wie viele Print-Objekte natürlich, eher eine leicht sinkende Auflage. Aber das Thema fasziniert unsere Leser trotzdem noch, weil wir ganz viele Online-Angebote haben, die sehr, sehr stark genutzt werden. Also die Faszination für das Auto ist schon noch da. Und wenn ich gerade eben noch was zum Thema Elektromobilität nachtragen dürfte, es ist ja jetzt nicht so, dass das Elektroauto keinerlei Nachteile hat. Also ein Elektroauto hat eine sehr geringe Reichweite noch und es hat Probleme beim Nachladen und es ist sehr, sehr teuer. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, die deutsche Autoindustrie hat irgendwas verschlafen. Also es gibt schon seit vielen Jahren Elektroautos und die werden einfach nicht so stark nachgefragt, weil sie eben noch teuer sind, weil sie eine geringe Reichweite haben. Und es wird sich in den nächsten paar Jahren auch nicht so schnell ändern lassen, wie wir das eigentlich bräuchten, um da wirklich einen Umschwung hinzukriegen.
Nun versuchen Sie, das ist zumindest mein Eindruck, also ich habe in die neueste Ausgabe jetzt mal reingeschaut, Sie versuchen ja auch diesen Querschnitt auch darzustellen. Also in der neuesten Ausgabe, da wird über das Tempo 130 diskutiert und was das an CO2 bringt. Gleichzeitig wird von einer deutschen Marke auch der neueste Elektro-SUV vorgestellt und daneben dann der Ferrari mit 700 und noch was PS. Also ist das für Sie so eine Art Spagat, den Sie versuchen auch hinzubekommen, indem Sie die Diskussion, die es derzeit auch gibt, abzubilden?
Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, in unserem Heft ist der Anteil an Elektroautos viel, viel höher als auf der Straße. Die haben ja bei den Neuzulassungen liegen die bei 1% und da haben wir viel, viel mehr Elektroautos drin. Also wir versuchen tatsächlich den Spagat. Und Elektroauto muss sich auch nicht mit Fahrspaß ausschließen. Ganz im Gegenteil. Also ein Elektromotor hat sein volles Drehmoment schon beim Losfahren. Es macht irre Spaß. Auch kleinere Elektroautos, selbst ein Smart mit ein paar PS, der zieht schon so toll ab. Also Fahrspaß und Elektroauto, das muss sich nicht ausschließen.
Uwe Wiegand ist am Telefon. Herr Wiegand, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Ja, ich hatte Ihnen gerade schon eine Mail geschrieben. Also ich lebe auf dem Land und ich fahre 50.000 Kilometer im Jahr und daraus heraus resultiert auch das Bedürfnis, nicht nur dass ich von A nach B komme, sondern wie ich von A nach B komme. Und ich kann mir nicht vorstellen, auf ein Auto zu verzichten. Es gibt auch keine Alternative. Also wenn ich jetzt das Ganze mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen müsste, dann wäre ich den ganzen Tag unterwegs, wo ich mit dem PKW vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde unterwegs wäre. Also das ist völlig undenkbar, dass das Auto jemals mal abgeschafft werden würde. Und aus diesem Umstand heraus entwickelt sich natürlich dann auch eine gewisse Liebe oder auch Begeisterung für die ganze Technik und für einfach das Grundbedürfnis, mobil zu sein. Und das bereichert mein Leben, diese Flexibilität und diese Unabhängigkeit, also auf die könnte ich nicht mehr verzichten. Und ich fahre ein kleines Auto, das 6 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht und da mache ich mir auch überhaupt kein schlechtes Gewissen wegen der Umwelt. Ich glaube, das verkraftet die schon ganz gut. Also das ist mein Standpunkt.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja eine relativ breite Diskussion, die derzeit auch da geführt wird rund ums Auto. Aber da kommen Sie persönlich ganz gut mit klar?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir anschaue, was alles in die Umwelt geblasen wird von den verschiedensten Stellen, ich gehe da jetzt mal nicht aufs Detail, aber auch die Filmindustrie zum Beispiel, wenn ich das sehe, mal einen kleinen Ausflug jetzt nebenher, in jedem Film explodiert irgendwo was und gehen Feuerbälle in die Luft. Also ich weiß nicht, also mit meinem Auto, da mache ich mir überhaupt kein schlechtes Gewissen. Nein, und auch die Umrüstung auf E-Technik, da bin ich auch sehr im Zweifel, ob das wirklich so der Weisheit letzter Schluss ist. Also.
Herr Wiegand, ich sag mal, ich sehe es hier auf meinem Bildschirm, ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage. Sie sind 55 Jahre alt, das heißt, Sie kommen noch aus einer Zeit, wo man als Jugendlicher vielleicht auch davon geträumt hat, mal relativ zügig dann auch mit dem Führerschein sein erstes eigenes Auto zu haben. Das ist heute vielfach, zumindest im städtischen Raum, anders. Das heißt, diese Faszination fürs Auto, war die immer schon bei Ihnen vorhanden oder hat sich das auch erst im Laufe der Zeit entwickelt?
Nein, die war schon immer vorhanden. Also ich hatte einen Cousin weiter weg wohnen und immer wenn wir den besucht haben, dann war ich im Garten bei Nachbarn und die hatten Go-Kart gehabt. Also da war ich so 6, 7 Jahre alt und ich habe mich immer auf dieses Go-Kart geschwungen und bin dann durch den Garten gezogen und später hat sich das dann über ein Fahrrad, über ein Mofa, über ein Moped und das erste Auto mit 18 niedergeschlagen und das hat, muss ich ehrlich sagen, bis heute angehalten. Also das wird auch nicht aufhören, diese Begeisterung, einfach sich selbst zu verwirklichen in irgendeiner Form, ohne dass man jetzt rücksichtslos wäre. Also das sei mal dahingestellt. Aber so dieses Individuelle und diese Mobilität und einfach auch, dass der Mensch sich so loslösen kann von seinen Grenzen, die ihm eigentlich gesteckt sind mit so einem Auto, dass man halt mal schnell eben 500 Kilometer gefahren ist und auch vielleicht sogar wieder zurück, wie ich es manchmal mache. Ich fahre manchmal 1000 Kilometer am Tag und das ist einfach fantastisch, finde ich.
Herr Wiegand, nun, ich habe schon die Demonstration auch der jungen Generation angesprochen, heute am Freitag wieder. Und da geht es ja ganz klar darum zu sagen, also nicht erst, ich weiß nicht, 2030, 2040, sondern hier und jetzt muss eine Veränderung auch passieren und geschehen. Macht das irgendwas mit Ihnen oder können Sie das auch ganz gut so abperlen lassen?
Nein, abperlen tut das nicht. Also ich nehme das schon ernst und ich kann die jüngere Generation auch verstehen, wenngleich ich davon überzeugt bin, dass sie jetzt von einer gewissen Medienströmung im Griff gehalten werden. Ja, sie gehen dann davon aus, dass es jetzt ganz, ganz schlimm ist. Ich sehe das relativ entspannt noch. Vielleicht bin ich da wiederum naiv, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass sie sehr stark manipuliert sind von diesen Schrecken, die jetzt mit diesen ganzen Nachrichten, Klimawandel und so einhergehen, dass sie davon gefangen sind und sich jetzt natürlich auf den Weg machen und versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Das ist mir schon klar. Und ich kann das gut nachvollziehen auf der einen Seite. Andererseits würde ich eher sagen, entspannt euch und schaut, dass ihr mit dazu beitragt, dass eine Technik entwickelt wird, die jetzt tatsächlich ohne Schaden genutzt werden kann.
Herr Wiegand, herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben von Ihrem Verhältnis, von Ihrer Beziehung zum Auto. Ich gebe das mal weiter, Herr Bratzel, wenn wir auf die junge Generation schauen. Entspannt euch, haben wir gehört von Herrn Wiegand. Ist das eine richtige Einstellung oder finden Sie es andererseits auch gut, dass die Jugend den Älteren auch ein Stück Druck macht und sagt, das ist eine Welt, in der wir zukünftig weiterleben müssen und nicht ihr?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, die Jugend hat. Ich meine, wenn wir sind 50 Jahre alt, wir schaffen es vielleicht noch einige Jahre, aber die heute 20-Jährigen oder noch Jüngeren, die müssen sozusagen in noch 50, 60 Jahre oder noch mehr leben und deren Funktion ist ja auch tatsächlich ein bisschen auf Problemfelder hinzuweisen und dass wir Probleme haben, die wir nicht vernünftig bearbeiten, also das Thema Klimaschutz, Dekarbonisierung, da wird zu Recht hingewiesen. Und in den letzten Jahren ist viel zu wenig passiert in diese Richtung. Gleichwohl müssen wir sehen, dass natürlich das Klimaproblem ein globales Problem ist, das wir nicht allein hier in Deutschland lösen können. Aber man muss anfangen damit und da muss auch der Verkehrsbereich, auch der Autobereich einen wesentlichen Beitrag leisten. Klar ist auch, er muss einen Beitrag leisten, aber alleine wird es mit dem sag mal, klimaneutralen Auto natürlich auch nichts werden. Also die Jugend hat eine enorm wichtige Rolle jetzt und es macht durchaus Sinn, dass sie ein bisschen die Politik auch auf Trab bringt.
Frau Petridou, merken Sie irgendwas mit der jungen Generation? Kommen die weniger ins Autohaus oder ist das tatsächlich generationenübergreifend?
Ich weiß nicht, ob es dieses Carsharing-Thema wirklich generationsübergreifend ist. Wenn ich da jetzt speziell an meine Familie oder ältere Kunden von mir denke, damit Apps etwas runterzuladen, zu orten, mit einer Landkarte irgendwo das Auto zu suchen, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man nicht technikaffin bzw. ein Smartphone hervorragend bedienen kann. Die Jugend von heute wächst natürlich damit von Kleinstalter schon damit auf und sind viel fitter. Ich merke das schon, wenn ich allein nur mit meiner 20-Jährigen mal spreche, was die alles schon mittlerweile können und genauso wie der Schulstoff ist. Ja, wir haben früher noch eine richtige Inhaltsangabe geschrieben und mussten das Buch lesen. Heute zieht man sich einfach eine Zusammenfassung aus dem Internet. Und also die Möglichkeiten sind natürlich viel, viel größer und die jungen Leute sind einfach viel affiner, mit sowas umzugehen.
Machen Sie sich Gedanken, dass vielleicht von unten nicht die Generation nachwächst, die dann auch in ihr Autohaus kommt und zukünftig auch die entsprechenden Autos kauft?
Nein, ich mache mir definitiv keine Gedanken darüber, weil ich weiß, wie lange und wie gut Autos gebaut werden und die Nachfrage ist immer noch nach wie vor da. Und wir sehen das eigentlich mit einem erfreulichen Auge entgegen und sagen, man muss sich einfach breit fächern. Auch die Autobranche verändert sich natürlich auch und bietet immer mehr Möglichkeiten an. Und für uns, wir wachsen natürlich mit der Zukunft mit und sind offen. Aber ich sehe sie weder als Gefahr noch als etwas Negatives für die Automobilbranche.
Am Telefon ist Ulrich Bücker aus Erfurt. Herr Bücker, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese, Sie fahren seit 5 Jahren ein Hybridauto. Auch der Versuch, Ihr Gewissen ein bisschen zu beruhigen? Oder würde ich das falsch zusammenfassen?
Ja, ich versuche in meinen Handlungen immer ökologisch zu denken. Und als ich das Auto gekauft habe, habe ich mir die damals noch existierende Umweltliste geholt und genau geschaut, welches Auto ist nach Umweltgesichtspunkten günstig. Und da bin ich darauf gekommen.
Welche Beziehung haben Sie denn zum Auto?
Es ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Also ich möchte mich bewegen von A nach B, flexibel, ohne festen Abfahrtszeit, ohne festen Ausgangspunkt, Zielpunkt und so weiter. Da bin ich völlig flexibel. Aber ich sage natürlich auch, das habe ich auch in der Mail geschrieben, das ist ein Luxusbedürfnis, Luxusbefriedigung. Das dürfte ruhig 5 Euro kosten und ich wäre auch bereit, das zu zahlen. Aber im Gegensatz muss der Staat dann als Alternative dafür sorgen, dass es günstige öffentliche Verkehrsmittel gibt.
Ich gebe das gerne mal weiter hier auch in die Runde rein. Herr Brassel, vielleicht zunächst mal auch an Sie. Müsste Autofahren wesentlich teurer werden und damit auch die Liebe zum Auto doch ein bisschen mehr auf die Probe gestellt werden, damit wir all die ökologischen Folgen auch vielleicht zumindest über den Preis ein wenig abfedern könnten?
Also vielleicht zum einen, in den nächsten Jahren wird Mobilität teurer. Mit der Elektrifizierung wird Mobilität definitiv teurer werden. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es auch gerechtfertigt ist. Hörer sprach richtigerweise an. Mobilität ist zwar ein Grundbedürfnis, aber es hat auch irgendwelche Grenzen. Es hat auch seinen Preis. Und auch Autos müssen diesen realen Preis dann irgendwann tragen. Und das macht durchaus Sinn und man muss natürlich sehen, das muss alles im Verhältnis stehen. Was wir im Moment erleben, ist natürlich eine Riesendifferenz irgendwie beim Thema der Flugpreise. Da ist auch ein Riesenmissverhältnis, wenn man für 20, 30 Euro, was weiß ich, von Köln nach Berlin fliegt. Das steht in keinem Verhältnis und da muss auch eine Lösung gesellschaftlich, politisch gefunden werden, hier das steuerlich mit einzubinden. Das ist auch ein Teil davon, aber definitiv Autofahren sollte teurer werden und wird auch teurer werden und das ist, glaube ich, sinnhaft.
Herr Gulde, sehen Sie das ähnlich?
Also mir macht es ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, dass die Dekarbonisierung jetzt allein über den Preis geregelt werden soll, weil das für viele dann eben doch sowas wie Verbot oder eine Einschränkung der Freiheit als solches empfunden wird. Und ich fürchte dann eher, dass wir bei den kommenden Wahlen dann populistische Parteien haben, die das dann ausnutzen und den Leuten dann eben einreden, wenn sie gewählt werden, dass sie dann auf sowas verzichten werden. Also ich finde, es muss andere Lösungsansätze geben, einfach über bessere Alternativen beispielsweise. Das Auto ist ja nur deswegen so attraktiv in vielen Fällen und wir akzeptieren es stundenlang im Stau zu stehen, weil es eben nichts Besseres gibt. Aber sobald es etwas Besseres gibt, kann ich auf mein Auto öfters mal verzichten.
Sie haben das Thema Stau angesprochen. Uns hat ein Hörer geschrieben, Mirko König, und er sagt, die Massen werden das Auto nicht aufgeben. Für viele ist das Auto erweiterter Lebensraum, Musikzimmer und ausgelagerter Schrank. Und das kann man dann gerne auch mal im Stau durchaus auch mal erleben. Herr Bücker, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte die Runde gern erweitern. Zu uns gekommen ist Jürgen Küpper. Herr Küpper, guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Oldtimer-Experte beim ADAC, zuständig unter anderem, habe ich gelesen, für den historischen Motorsport auch beim ADAC. Wie sieht es bei Ihnen aus? Besitzen Sie selber Oldtimer? Sind Sie von dieser Faszination Auto auch selber gepackt?
Ja, ich bin auch Leidtragender. ich glaube, dass man die Tätigkeit, die ich beim ADAC durchführe, nicht in vollem Umfang auch leisten kann, wenn man nicht auch inhaltlich dahinter steht. Das soll heißen, ja, ich bin auch langjähriger Oldtimer-Enthusiast. Die Frau Panagiotta und ich haben auch einige entfernte Bekannte. Das trifft sich dann, wenn man zum Beispiel eben mit altem Blech umgeht. Da gibt es den Herrn Welzer in Porz, bei dem wir auch schon mal beide zu Gast waren, unabhängig voneinander beispielsweise. Ja, ich habe also selbst auch eine kleine Sammlung. Diese Sammlung in der Tat wandelt sich. Ja, das waren auch schon mal dicke Amis. Momentan sind es eher sparsame Franzosen. Also man kann sagen, die Leidenschaft wird voll mit ausgelebt, auch in der Familie. Also wir haben eine fünfköpfige Familie. Ich habe drei Kinder, die alle einen Führerschein haben mittlerweile. Und die diversen Anregungen, die Sendung ja schon vorgegeben hat, die haben wir innerhalb der Familie auch. Das sehe ich gerade auch bei meinen Söhnen und bei meiner Tochter.
Also es ist auch eine Generationendiskussion.
Eindeutig.
Mhm. Frau Panja, sage ich auch schon Frau Panja, ich auch da. Frau Petridou, wie ist es?
Alles gut.
Oldtimer, für Sie auch ein Thema? Privat, persönlich?
Ja, in unserem Haus haben wir auch einen sehr schönen alten braunen Schätzchen. Benzo Brown heißt er. Er hat auch einen Namen. Den pflegen wir auch. Er kostet jedes Jahr einfach nur Geld, aber wir haben auch eine schöne Zeit mit ihm, wenn wir dann mal mit ihm fahren.
Was ist das Tolle an einem Oldtimer? Man könnte jetzt erstmal sagen, alte Technik, teils altes Design. Warum Oldtimer?
Also bei mir ist es wirklich ein bisschen, weil das Papas Auto war früher und wir natürlich immer eine schöne Zeit als Kinder da drin hatten. Wir sind natürlich jedes Jahr nach Griechenland gefahren mit drei Kindern hinten ohne Anschnallgurt. Das war in den 80ern damals noch nicht so wichtig und wir hatten viel Platz und viel Gepäck. Und wenn ich in dieses Auto immer noch einsteige, dann riecht es irgendwie immer noch sehr nach alt. Ne? Es riecht ja so ein bisschen nach altem Sofa von der Oma und ich habe da viel Nostalgie, Gedanken und Kindheitserinnerungen dran und ich mag das, diesen schönen alten Wagen zu fahren und wir melden ihn nur im Sommer ab und wir fahren wirklich sonntags, also wirklich ganz klischeehaft und ansonsten pflegen wir dieses Auto einfach.
Gehören Sie damit auch zur Schrauberzähne, also dass Sie dann auch mal sich drunter legen und was reparieren oder ist das so ein Bereich, der vielleicht dann doch eher klassischerweise den Männern vorbehalten ist?
Nein, ich repariere nichts an dem Auto, ich kenne aber mal sehr viele Leute und ich mache da nur die Preise.
Okay, wie ist es bei Ihnen, Herr Küpper? Liegen Sie unter dem Auto, reparieren Sie selber?
Ja, bekennender Teilzeitschrauber. Mhm. Soll heißen, auch hier muss man seine Grenzen kennen. Also Dinge wie Bremsen oder Lenkung beispielsweise gehören eindeutig in fachkundige Hände und nicht unbedingt in den Bereich der privaten Schrauberei. Ja. Aber mal so ein schönes neues Chromteil montieren oder vielleicht auch mal was aufwienern im Cockpit oder eben etwas instand setzen, was den Lackbereich betrifft, da tastet man sich dann doch ganz gerne mal ran.
Was ist die Faszination, nicht nur bei Ihnen, sondern auch in der Oldtimer-Szene für Oldtimer?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist gerade schon genannt worden, nämlich diese kleine Zeitreise, in die man sich begibt, wenn man sich in ein altes Auto setzt. Das kann eben sogar der Geruch sein, ne, nach dem alten Sofa von der Oma. Das heißt aber auch eben so ein bisschen diese Mischung Benzin, Öl, Leder gegebenenfalls oder gar Kunststoff. Wir haben sogar festgestellt, Autos riechen unterschiedlich. Also einen VW erkennt man am Geruch, einen alten Käfer.
Ja, das stimmt.
Genauso wie, ich sage jetzt mal, einen Alfa Romeo oder einen Citroën. Ne?
Nun ist Oldtimer, ist ja auch Kapitalanlage, Investmentobjekt. Wie kommt es, dass Oldtimer auch in dem Bereich auch durchaus als wertig auch gesehen werden und es da eine riesengroße Sammlerszene gibt?
Ja, da ist immer die Rede vom berühmten Garagengold, was sich da entwickelt hat. Das ist wohl zurückzuführen auf die Zinslage und die Unsicherheit in bestimmten anderen Märkten, Stichwort Aktien eben zum Beispiel. Es ist aber natürlich auch so, dass der Vorteil auf 10 Jahre gesehen, zum einen der ist, ein Oldtimer innerhalb von 10 Jahren scheint eine größere Rendite zu haben, wenn man den richtigen kauft, als eben ein Aktienpaket. Es ist aber auch so, dass man natürlich mit diesem Wert fahren kann, dass man also da auch einen durchaus großen Erlebniswert hat und das eine und das andere kombinieren sich zusammen. Und das hat zur Folge, dass momentan die Oldtimer-Szene so blüht wie nie zuvor. Also die Zahl der Oldtimer steigt kontinuierlich an, auch die Zahl der Veranstaltungen, wo man da mit solchen Oldtimern teilnehmen kann. Und der ADAC Nordrhein, zu dem ich ja gehöre hier in Köln, wir haben so ein, ja, man kann sagen, Veranstaltungskonzept entwickelt. Das heißt, Genuss braucht Zeit und dient eigentlich der persönlichen Entschleunigung, die man bekommt, wenn man sich in ein solches altes Auto setzt. Also wir machen Oldtimer-Wandern, keine hektischen Rallyes, sondern bieten den Leuten, die solch ein Auto vielleicht am Anfang aus Gewinn, Erlebnis, wie auch immer, gekauft haben, dann die Möglichkeit, das Fahrzeug zu bewegen und das eben adäquat zu bewegen und auf die Weise diese berühmte kleine Zeitreise eben auch wahrzunehmen und sich zu entschleunigen.
Endet die große Liebe zum Auto, wenn ich Sie verstehe, Herr Küpper, und wir haben es ja auch von Frau Petridou gehört, anscheinend nicht, wenn man sieht, welch Herzblut auch dabei steckt, solch einen Oldtimer zu besitzen und dann durchaus auch zu fahren.
Mein Maserati fährt
Der Sänger Markus und die neue deutsche Welle in den 80er Jahren. Spaß haben, Gas geben und da mal nicht vernünftig sein. Passt das gerade heute noch in die Zeiten von Klimawandel und Schadstoffdiskussion? Darüber reden wir noch. Bis 11:30 in der Lebenszeit endet die große Liebe zum Auto. Das ist die Frage. Mit vollen Gästen heute Morgen. Panayota Petridou, Autoexpertin, TV-Moderatorin, mit Professor Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Centers of Automotive Management an der Fachhochschule in Bergisch Gladbach. Dirk Gulde, der Redakteur bei Automotor und Sport, ist bei uns in der Runde. Und hinzugekommen ist Jürgen Küpper, ADAC Oldtimer-Experte. Vielleicht beginnen wir damit, Herr Bratzel, mit einer Äußerung, die wir von Immo Eiser bekommen haben. Der sagt, am Ende reden wir gar nicht über Fahrzeuge, wir reden über Stehzeuge. Denn die Nutzung des Pkw liegt bei 4-7%, also 95% der Pkw stehen am Ende. Angesichts der Debatte, dass der öffentliche Raum in den Städten neu aufgeteilt werden muss, E-Scooter jetzt nochmal hinzukommen, wird auch von der Seite her nochmal ein Fragezeichen hinter das Auto gesetzt?
Also das wird sich definitiv entwickeln. Das Thema Mobilität in Städten muss sich verändern. Wir haben ja nicht nur mehr Fahrzeuge von Privaten in den Städten. Wir haben auch sowas, ich nenne es gerne so eine Amazonisierung des Lieferverkehrs, dass jeder sein Paketchen bestellt und die müssen dann irgendwie ausgeliefert werden. Da ist man jetzt an Grenzen gestoßen und wir werden in den nächsten Jahren sicherlich eine Diskussion über die Neuaufteilung des Raumes dort haben. Und das würde ich aber eher als Chance denn als Problem sehen. Wir haben eben schon über das Thema E-Bikes beispielsweise geredet. Und auf einen Autoparkplatz kann man 8 E-Bikes stellen. Man kann sich sozusagen relativ schnell mit den E-Bikes in diesen Städten bewegen, ohne dass man dramatisch in Schwitzen kommt. Das ist eine der Möglichkeiten, die im Riesenchancen auch für Städten auch mit sich bringen. Und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, dass dieser riesen Parkraum, den man für Autos hat, dass man den auch anders, besser für eine höhere Lebensqualität nutzen kann, ohne dass die Mobilität eingeschränkt wird. Und da wird sicherlich dran gearbeitet werden müssen.
Urd Menneking ist in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Menneking. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Thema Freiheit und Auto, für Sie nachvollziehbar oder sehen Sie das doch ein bisschen anders?
Ich sehe das anders. Also ich sehe das genauso, wie mein Vorredner das gerade angesprochen hat, dass ich mit meinem Fahrrad, das ich jetzt, vor einem Jahr habe ich mein Auto abgeschafft, dass ich damit viel mehr Freiheit habe und mehr Lebensqualität. Ich bin viel flexibler und wenn ich wirklich mal ein Auto brauche, dann nehme ich Carsharing oder wenn es gar nicht anders geht, den leider nicht gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Und mit dem Zug komme ich auch schnell überall hin. Also die Möglichkeiten sind ohne Auto vielfältig und ich fühle mich damit jetzt freier.
Ich gebe das gerne mal in die Runde rein. Herzlichen Dank für den Hinweis auch. Und vielleicht auch nochmal das Thema E-Mobilität nochmal ein bisschen näher auch ins Visier zu nehmen. Herr Gulde, würde zum Beispiel ein E-Bike bei Automotor und Sport vorkommen oder gehört das dann tatsächlich in eine andere Zeitschrift hinein?
Nee, absolut. Sowas kommt bei uns immer wieder mal vor. Also wir haben sogar ein eigenes Magazin, das viermal im Jahr rauskommt. Das heißt Move. Da kümmern wir uns nur um solche alternativen Mobilitätsangebote. Die ganzen Sharing-Dienste, aber auch das E-Bike. Wir haben jetzt im Januar mal eine Woche gemacht, als jeder Redakteur hat sich für eine Antriebsart sozusagen entschieden und ich war witzigerweise derjenige, der das E-Bike gehabt hat und ich bin eine Woche mit dem E-Bike gefahren, auch im Alltag, was sehr kalt war im Januar, aber ich habe da auch gemerkt, wie viel möglich es ist, mit dem E-Bike doch zu machen und wie selten ich dann noch das Auto brauche in der Stadt.
Würden Sie sagen, wenn wir ein bisschen in die heutige Zeit und in die Zukunft schauen, diese Zentrierung auf das Auto, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, dass es in Zukunft so nicht mehr geben wird? Man wird sich vielfältiger aufstellen müssen und vielleicht je nach Bedarf auch ganz unterschiedliche Mobilitätsvarianten wählen?
Das ist absolut richtig. Also wir hatten jetzt 100 Jahre lang im Prinzip eine Mobilitätsform, die dominierend war. Das war das privat besessene Auto mit Verbrennungsmotor, das sich nur minimal unterschieden hat zwischen Diesel und Benziner, aber das ist Prinzip fast das gleiche Angebot. Heute gibt es ganz, ganz viele verschiedene Antriebsarten allein und ganz, ganz viele Mobilitätsarten und ich werde mir in Zukunft viel, viel stärker das Mobilitätsangebot raussuchen, das zu meinem Anspruch passt.
Herr Küpper, Sie haben eben schon von der Oldtimer-Szene erzählt, auch wie viel Herzblut, wie viel Faszination da auch drin steckt. Auch wie sehen Sie das? Der ADAC selber hat sich und musste sich auch weiterentwickeln, ist durch die eine oder andere Krise auch gegangen. Aber mit Blick auf das Auto und die Zukunft des Autos, wie stehen Sie heute da und wie müssen Sie sich vielleicht auch noch neu aufstellen?
Ja, es ist halt so, dass man das sicherlich differenziert sehen sollte. Und zwar ist mir aufgefallen, auch in dieser Diskussionsrunde, wie auch in vielen anderen Gesprächen mit Freunden und Oldtimer-Enthusiasten, dass man in der Regel davon ausgeht, dass man in der Innenstadt ist. Und da ist natürlich das, was vorher gesagt wurde, absolut richtig. Da muss man gucken, dass man auch eben auf E-Mobilität, auf Carsharing, auf andere Möglichkeiten setzt. Da macht es Sinn und da ist es auch ganz klar, je dichter der Raum wird, desto mehr muss man sich überlegen, wie man ihn aufteilt. Ganz gar keine Frage. Aber in dem Moment, wo Sie auf dem Lande leben, haben Sie einen ganz anderen Erlebnishorizont. Ich habe das jetzt gerade im Freundeskreis erlebt. Jemand, der also bis jetzt in Köln gewohnt hat, der ist rausgezogen nach Wiel. Wiel ist schön, ist an der Nähe der A4 gelegen. Und er ist halt auch relativ viel unterwegs, muss also eine Menge Sachen besorgen, auch eben vor allem beruflich. Und hat eigentlich geglaubt, er wohnt jetzt im Grünen und da kann er sich dann sein Fahrrad oder sein E-Bike rausholen und das passt. Passt leider nicht. Also das Carsharing-Angebot in der Ecke ist halt nicht ganz so ausgeprägt wie beispielsweise in Köln oder Düsseldorf. Und der ÖPNV ist halt auch nicht der gleiche, logischerweise. Wobei ich jetzt nichts gegen die Stadt Wiel und die Umgebung sagen will. Aber es ist einfach natürlich ein anderes Erleben. Und daher hat er mir auch ganz klar gesagt, wird er derzeit zumindest auf sein Auto noch nicht verzichten. Worüber aber er natürlich sehr wohl nachdenkt, ist eben vielleicht die Anschaffung eines Hybrids. Auf jeden Fall eines kleineren Fahrzeugs, weil auch das ist natürlich letztendlich eine Kostenfrage. Wenn ich draußen wohne, habe ich andere Kosten.
Dann kann ich dir gleich gerne meine Visitenkarte geben. Wenn da jemand ein neues Auto braucht, in die Runde.
Frau Petitdu, Sie haben gesagt, auch hier in der Runde schon gesagt, Sie machen sich letztlich keine Sorgen, was das Auto betrifft, auch in Zukunft. Warum sind Sie davon überzeugt, dass das Auto auch Bestand haben wird?
Ich glaube, dass jeder natürlich andere Motive hat, warum er ein Auto braucht. Und man kann nicht wirklich die eierlegende Wollmilchsau im Verkehr erfinden und sagen, das ist jetzt das Nonplusultra. Also es gibt Leute, je nachdem, wo man wohnt, mit wem man wohnt. Ich denke da auch an Alleinerziehende oder an Großfamilien, mit der eine hat Ballett, der andere muss morgen zum Fußball und das alles zu organisieren mit nimm du doch den Roller und ich nehme die Bahn und hole dich dann wieder ab, ist ein bisschen schwierig. Deswegen glaube ich nicht, dass man pauschal eine Lösung findet. Ich glaube, dass man einfach die alles nutzen darf und sollte, was einem zur Verfügung steht. Dafür haben wir diese schöne Welt und ich bin generell kein Pessimist und sehe negativ in die Sache rein. Ich weiß auch sehr viel, es ist durch die Medien und den Druck und dass die meisten Menschen nur Überschriften lesen und dann ihre Meinung bilden. Das ist ja leider immer noch so, dass einfach nur Panik weitererzählt wird und Negatives und das Positive eigentlich oft dann übersehen wird. Und deswegen bin ich einfach positiv und denke, es wird schon alles gut gehen.
Also, nun machen Sie ja bei Vox die Reihe Biete Rostlaube, Suche Traumauto. Ist da auch spürbar, auch eine durchaus erfolgreiche Sendereihe, ja, ist da spürbar die Faszination Auto? Oder ist es dann Panagiota Petridou, die dort mit der Art und Weise, wie sie sich da durchschlägt, am Ende im Mittelpunkt steht?
Es ist ja eher eine soziale Sendung und dort helfe ich ja wirklich Menschen, die, ich sage jetzt mal, die letzten ein paar Kröten zusammengeschmissen haben, um ihr ein Auto zu besorgen oder junge Leute, die auf die Nase gefallen sind oder irgendwelche andere Schicksale dahinter. Diese Menschen brauchen wirklich ein Auto und wenn man ihnen das Auto wegnimmt, das ist ja in der Sendung so, dass ich das alte Auto ja mitnehme und die Protagonisten warten teilweise bis zu einem Jahr. Und ich hatte, bis das Traumauto kommt, weil es eine echte Sendung ist, also sind wirklich An- und Verkäufe. Und immer wenn ich wiederkomme, frage ich, wie war es denn ohne Auto? Und dann kommt jedes Mal, ja, schrecklich. Und es hat geregnet und die Kinder konnten da nicht hin und wir mussten uns Autos leihen. Also ich höre selten, dass einer meiner Protagonisten sagt, du, es war total toll, wir waren
also
sehr mobil.
Also es gab noch nicht die Situation, dass jemand gesagt hat, nimm das Traumauto wieder mit, ich habe mich an ÖPNV gewöhnt und Fahrrad.
Also in den letzten 9 Jahren hat das keiner gesagt.
Okay. Professor Alfred Frey ist am Telefon, der bei uns beim Telefonteam angerufen hat. Herr Frey, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich lese ein Zitat nur von Ihnen, was Sie anscheinend unserem Telefonteam gegeben haben oder per Mail, das weiß ich jetzt nicht. Die Autozeit ist vorbei. Erzählen Sie.
In der Tat, die Autozeit ist wirklich vorbei. Sie ist nur eine kurze Epoche welthistorisch betrachtet. Sie ist, dauert eine Generation, anderthalb Generationen. Ist also für einen Historiker gar nichts. Die Zeit der Dampflokomotiven, die auch vorbei sind, die natürlich nostalgisch noch ganz schön sind. Sie haben ja einen Autonostalgiker mit am mit in der Sendung. Die also die dauerte auch ungefähr so anderthalb Generationen. Die Zeit der Postkutschen dauerte länger, also die dauerte seit also ungefähr 100 Jahre, also so drei Generationen.
Herr Fein.
Also die Autozeit ist in der Tat zu Ende jetzt.
Ja. Herr Frey, sagen Sie kurz, was wird an die Stelle treten des Autos?
Ja, an die Stelle wird treten, das sagen die jungen Leute ja ganz eindeutig. Der öffentliche Verkehr wird zunehmen, der Radverkehr und der von elektrischer Energie unterstützte Radverkehr.
Aber das E-Auto, Sie sehen damit auch für das Elektroauto durchaus keine Zukunft.
Also fürs Elektroauto sehe ich insofern keine Zukunft, da das fürs Individuum wirklich absurd bleibt, anderthalb Tonnen oder zwei Tonnen um sich herum zu bewegen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Wo ist der Elektroantrieb, der Hybridantrieb wahrscheinlich, also weiter können wir nur nicht denken, aber wahrscheinlich zum Einsatz kommen wird, ist im Lastverkehr genau und im Serviceverkehr die Feuerwehr und
Herr Frey.
Also die Infrastruktur, genau. Hm?
Herr Frey, eine ganz klare Aussage gebe ich gerne in die Runde rein. Ich danke für das klare Wort. Professor Bratzel, würden Sie das auch sofort unterschreiben? Die Autozeit ist vorbei.
Na, ganz so würde ich das nicht unterschreiben. Ich würde sagen, dass sozusagen wir eine Transformation des Autos erleben mit verschiedenen Elementen. Vielleicht noch weiter eine Transformation der Automobilität. Wir wollen uns fortbewegen, Mobilität als Grundbedürfnis bleibt und wir müssen uns überlegen, wie sieht das denn künftig aus? Und wir haben eben übers Land geredet, da haben wir im Moment keine Alternative, da wird sozusagen das Auto eine ganz gewichtige Rolle einnehmen. Wir werden eine Elektrifizierung sehen, wir werden aber auch eine sehr viel größere Vielfalt von Verkehrsmitteln sehen, die wir nach jeweiligen Zwecken eben dann wählen können. Und das ist eine Riesenmöglichkeit. Plus, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wir haben nicht nur ein zurückgehendes Thema Autobesitz und die Nutzung geht stärker, sondern wir haben künftig auch das Thema Fahrdienste bis hin zum Thema autonomes Fahren, was wiederum eine Transformation des Autos eben sein wird, dass man nicht mehr selber steuern muss, sondern dass das Fahrzeug angefahren kommt ohne Fahrer.
Herr Küpper, Sie haben eben auch mit dem Kopf geschüttelt beim Thema, die Zeit des Autos ist vorbei. Warum glauben Sie weiter an das Automobil?
Also Automobil ist ja zunächst mal Latein und heißt nichts anderes als sich selbst bewegend. Und,
Griechisch, es ist übrigens Griechisch.
Pardon, alles kommt von den Griechen ursprünglich. Ich hatte es vergessen.
Ich möchte es kurz sagen.
Verzeihung. Aber um auf die Anfrage des Hörers zurückzukommen, es ist halt so, wo ich so ein bisschen Kopf geschüttelt habe, ist, dass Sie den Zeitraum so furchtbar kurz beschreiben, der eben der Automobilnutzung vorbehalten ist. Das sehe ich persönlich etwas anders. Ich bin auch gelernter Archäologe und Kunsthistoriker und ich habe damals gelernt, dass also schon im alten Babylon oder eben in Ägypten oder erst recht natürlich in der Römerzeit das Rad eine ganz entscheidende Rolle für den Verkehr gespielt hat, auch für die Entwicklung der Zivilisation in allen Ecken der Welt eigentlich. Und insofern glaube ich, dass das noch nicht vorbei ist, wo ich natürlich Ihnen Ihnen recht gebe, ist, dass sich die Art der Automobilität logischerweise wandeln wird, so wie sich immer alles wandelt. Und da kann man eigentlich auch nur in die Zukunft gucken und überlegen, wie es weitergeht. Aber erstmal muss man festhalten, die Automobilität wohnt dem Menschen bei seit seiner Existenzgründung quasi.
Hätte auch noch was zu sagen?
Herr Gulde, natürlich. Ja. Ich wollte Sie gerade ansprechen.
Ah, bitte. Herr Frey hat auch ein schönes Beispiel genannt mit der Dampflokomotive. Ich glaube, die Dampflokomotive war nur eine vorübergehende Erscheinung, aber sie wurde eben abgelöst von der Elektrolokomotive und die haben wir heute in ganz vielen Zügen und S-Bahnen drin. Und so ähnlich wird die Entwicklung beim Auto vermutlich auch sein. Also die Zeit des Autos ist nicht vorbei, sondern die Zeit des ausschließlich verbrennungsmotorisch betriebenen Autos, die geht zu Ende langsam.
Herr Gulde, wenn man jetzt an große Sportwagenmarken denkt, in Deutschland, Italien und darüber hinaus, wo es um den Sound geht. Sie haben ja ein Modell auch in Ihrer neuesten Ausgabe auch dort enthalten. Werden die noch überleben? Wird es in Zukunft, wir haben jetzt von Harley gesehen, dass es da ein Elektromotorrad gibt, eine Elektro-Harley. Wird das eine Zukunft haben oder wird sich da auch insgesamt der Markt noch einmal komplett umkrempeln?
Das ist eine gute Frage, weil also gerade für Sportwagen eignet sich eigentlich so ein Elektroantrieb ganz besonders gut, weil er sehr, sehr überragende Fahrleistungen hat. Man sieht es ja an den Tesla-Autos, was die für Beschleunigungswerte 0 auf 100 haben. Das sind eigentlich Beschleunigungswerte, die schafft kaum ein Verbrenner-Sportwagen, auch wenn er aus Italien kommt und 12 Zylinder hat. Ja. Aber also gerade für Sportwagen ist der Elektroantrieb sehr, sehr gut geeignet. Andererseits, wenn ich mir angucke, wie wenig von diesen Autos mit diesen 12-Zylinder-Motoren oder 10-Zylinder-Motoren tatsächlich auf der Straße fahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Klima so wahnsinnig schadet. Es geht, glaube ich, eher darum, wie die Mehrzahl, wie die Masse der Menschen von A nach B kommt.
Aber Herr Gulde, die Frage ist, ob mit diesem, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, mit diesem surrenden Elektromotor, ob diese Faszination Auto, diese Leidenschaft, Auto, ob die noch erhalten bleibt?
Also da kann ich wirklich nur jedem raten, mal mit so einem Elektroauto zu fahren. Und es muss auch nicht unbedingt ein Tesla sein für 100.000 Euro. Da reicht wirklich schon ein Nissan Leaf oder ein BMW i3. Die machen so wahnsinnig viel Spaß. Und ja, der Sound, der fehlt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, was zum Teil diskutiert wird, dass das über irgendwelche künstlichen Soundgeneratoren irgendwie nachgeholt wird. Das ist, finde ich, in einem Elektroauto Quatsch.
Herr Gulde hat mir schon darüber gesprochen, dass der Deutschlandfunk ein werbefreies Programm ist. Aber das nur am Rande.
Entschuldigung.
Rande. Also es gibt viele unterschiedliche Hersteller, die interessante Elektroautos auch zur Verfügung stellen. Herr Küpper, wie sehen Sie das? Wir haben zum Beispiel einen Hörer, der hat uns geschrieben, ich habe da so einen alten Oldtimer VW Typ 147 und er überlegt anscheinend, Originalmotor auszutauschen gegen Elektromotor. Jetzt lassen wir mal hingestellt, ob das ein Sakrileg ist oder auch nicht. Aber wie sehen Sie das mit der Faszination? Wird die in die Elektromobilität und in das Elektroauto überführt werden können?
Ja, zum einen ist es so, dass ich tatsächlich Leute kenne, die sich so ein Tesla Model S, also sind wir wieder bei der Werbung, ne, Tesla, aber auch geben eben gerne einen BMW i8, das ist so das Gegenstück, was BMW damals gebaut hat als Sportwagen und mit Elektroantrieb, bereits weggestellt haben, weil die sagen, es sind die ersten Fahrzeuge, die werden also eine Wertsteigerung erfahren, ne, wie das ja meistens ist, dass die Urserie eines bestimmten Fahrzeugtyps eben auch am meisten...
Entschuldigung, Schätzung, da war gerade die Leitung weg.
Ups. Ja, bitte. Also das ist ein Effekt. Und um die Frage auch noch zu beantworten von dem Hörer mit dem VW 147. Ja, es gibt also eine Firma, die tatsächlich die Originalmotoren aus den Fahrzeugen entfernt und dann eben Elektromotoren einbaut. Man hat dann nach wie vor noch die schöne nostalgische Optik und hat natürlich dann eben ein drecksterartiges Fahrverhalten, weil so ein Elektromotor hat keine Gänge, der beschleunigt also linear. Und hat natürlich dann, in Anführungszeichen moderne Technik. Die Frage ist, ob man diesen Aufwand eben tatsächlich betreiben will. Ich glaube, die gebe ich mal lieber weiter hier in die Runde, ob sich das lohnt. Es ist halt immer eine individuelle Frage, wie so vieles andere. Ne? Ob ich mein Auto kariert lackiere oder einen Elektromotor einbaue, ist letztendlich eine individuelle Entscheidung.
Am Telefon wartet noch Peter Arnold, der auch zu Wort kommen soll. Und ich habe gehört, der Arnold Oldtimer-Experte oder Besitzer zumindest eines Oldtimers. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also ich habe mir 1995 ein BMW E30 zugelegt. In die Form habe ich mich richtig verliebt. Ich bin Designer, allerdings auf einem anderen Gebiet als Autos. Und ich bin sozusagen augenkrank und kann also die modernen zeitgenössischen Fahrzeuge nicht ausstehen, weil die alten Klassiker, das macht unheimlich viel Spaß. Und außerdem gewinnt man jetzt tatsächlich sogar, also man hat keinen Wertverlust, ja. Ich habe das Auto top gepflegt. Seit letztem Jahr hat es eine H-Nummer und ich fahre ungefähr 3.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr und man winkt mir schon zu und die Blicke, die wohltuenden Blicke hat man natürlich auch auf seiner Seite.
Also, ich muss kurz auf die Uhr schauen, weil wir haben heute nicht ganz so viel Zeit. Wir müssen noch einen Wahlspot senden jetzt vor der Europawahl. Peter Arnold Fritze, herzlichen Dank für Ihre Äußerung. Ich gebe das mal mit in die Runde. Frau Petridou, Nostalgie, Retro, gerade die Marke, für die Sie stehen, setzt ja sehr auch auf diese Retro-Schiene. Wie sehen Sie das? Hat das eine Zukunft? Wird das eine Zukunft haben?
Für die Retro-Fahrzeuge? Also es ist wie, als ob man jetzt überlegt, soll ich ein altes Kunstwerk wegschmeißen, weil ich dann etwas anderes an die Wand hauen möchte. Also ich glaube, dass das beibehalten werden sollte. Wir erfreuen uns doch jedes Mal, wenn wir ein altes Schätzchen vor uns fahren sehen. Es entschleunigt auch beim Zusehen, wenn man sagt, ach guck mal da hinten dieses tolle Auto. Und ich finde, es gibt ein bisschen Abwechslung im Straßenverkehr durch so ein schönes, altes, gutes Auto, wo man noch selber Sachen entdecken kann und sieht. Die gehören zum Straßenverkehr.
Herr Bratzel, nun haben wir auch gehört, Stichwort Design, so unter Motto, das, was früher gemacht wurde, das ist einfach ein anderes Design als das, was wir heute auf der Straße erleben. Also auch ein Argument, vielleicht auch nicht nur Richtung Oldtimer zu gehen, sondern in Richtung Retro auch zu gehen, was ja einige Autohersteller auch machen, um vielleicht da auch wieder Gefühle aus der Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren.
Ja, das hat es ja immer gegeben. Ein bisschen Nostalgie gehört dazu. Ich meine, ob man ein schönes Gebäude anschaut oder ein tolles Auto, es berührt einen, es ist toll, aber dieses Faszinosum kommt auch ein bisschen hier aus der Rückschau, wo man doch vieles verklärt. Manchmal erscheint es mir so ein bisschen, wir sind ja auch fasziniert, wenn man Dinosaurier sehen, ja, und die gibt es nicht mehr. Ich glaube, man muss so ein Stück weit auch sehen, natürlich ist es toll, aber die Welt dreht sich weiter und wir müssen sozusagen eben dann erkennen, was ist das Neue plötzlich, das vielleicht mit dem Alten schön vermischt wird, aber das Alte wird sich irgendwie auflösen.
Herr Bratzel, wir haben noch 45 Sekunden, deswegen ganz kurz. Faszination Auto wird bestehen bleiben aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass es sich verändern wird. Es wird nicht das gleiche Faszinosum sein wie das, was wir in der Vergangenheit kennen.
Endet die große Liebe zum Auto. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und ich nenne Ihnen gerne nochmal meine Gäste heute Morgen. Panagiota Petridou war bei uns, Professor Stefan Bratzel, Dirk Gulde zugeschaltet aus Stuttgart. Herzlichen Dank dafür. Und Jürgen Küpper, der extra ins Studio gekommen ist, um uns die Faszination Oldtimer auch zu erzählen. Vielen Dank für viele E-Mails und Anrufe. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.